Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung. Es sind doch erfreulich viele da, angesichts dieses immer besser werdenden Wetters. Und zur Belohnung dafür, dass Sie heute gekommen sind, möchte ich Ihnen erst, bevor wir jetzt auf die Folien wie üblich eingehen, den neuen Kanal zeigen, Philocast. Kennen Sie sicherlich schon, Sie haben sicherlich auch alle schon die App heruntergeladen, nehme ich an. Wenn Sie auf YouTube gehen, finden Sie diesen neuen Kanal einfach unter dem Namen Philocast. Und Sie sehen, wir haben schon 19 Abonnenten, steigerungsfähig, das ist schon mal ein guter Anfang. 19 Abonnenten und schon über 1000 Aufrufe. Das geht auch noch besser. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere von Ihnen sich auch als Abonnent eintragen würde. Einfach hier dann hier draufgehen und hier dann abonnieren. Schauen Sie mal, was wir hier schon alles drauf haben. Wir haben hier eine Sendung über Luther und Erasmus, haben wir schon drauf. Eine Sendung über die Frage, ob wir wesentlich Tiere sind. Und schon ein Intro dieses neuen Kanals. Und den, das spiele ich Ihnen jetzt vor. Man muss auch vielleicht ein bisschen lauter machen. Ich muss ein bisschen die Lautstärke hochsetzen, dass Sie es alle hören. Noch ein bisschen lauter, dass es nicht zu laut ist. Gehen wir nochmal zurück. Also.
Willkommen bei Philocast, dem philosophischen Kanal der LMU, unserer Universität. Hier findest du Zusammensendungen von Philosophinnen und Philosophen, kannst Seminare mitverfolgen und bei philosophischen Kursen mitmachen. Dann abonniere uns und gute die Philocast-App. Kostenlos für Android und Apple Smartphones, damit du immer auf dem neuesten philosophischen Stand bist.
Ganz einfach. Und jetzt schauen wir uns mal die erste Sendung ein bisschen an, nur dass Sie mal so einen Eindruck haben.
Willkommen bei Philocast, der ersten Sitzung, unser erstes Interview über das Thema bzw. die philosophische Theorie über Animalismus. Hallo Jörg, freut mich, dass du da bist. Hi. So, ich fange einfach gleich mal mit der ersten Frage an. Kannst du uns erzählen, was ist die These des Animalismus und wie ist er entstanden?
Also Animalismus ist eine relativ junge Theorie der Philosophie des Geistes, könnte auch sagen die Ontologie, personale Ontologie, deren These eben besagt, dass wir, du und ich, wesentlich Tiere sind. Das ist die Hauptthese des Animalismus. Und wie ist er entstanden? Es gibt schon gewisse Vorläufertheorien der Antike, bei Aristoteles, einmal rationale, also ein vernünftiges Tier, aber wieder ein Tier, das eben vernünftig ist, gewisse Vermögen, gewisse Eigenschaften hat, aber eben noch ein Tier. Und der Animalismus setzt daran an, die These des Animalismus, die Theorie hat sich in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und ist heute immer prominenter geworden. Das ist natürlich auch eine strittige Theorie, weil wer würde sagen, dass du und ich, dass wir wesentlich Tiere sind? Sagen, dass wir Personen sind.
Ja, genau, Personen
sagen die meisten. Und es gibt hier einen bedeutenden Vertreter,
was ein Buch mitgebracht
hat. Das ist Eric Olson. Und er hat ein Buch geschrieben.
Hast du auch den Titel? Den Untertitel lesen auch. Also The Human Animal ist der Titel und Personal Identity Without Psychology.
Also ohne Psychologie. Personalidentität ermisst sich nicht an unserem Bewusstsein, Selbstbewusstsein zum Beispiel, sondern allein an unserem lebendigen Körper.
Kannst du da ein Beispiel, wie man kann sich das vorstellen?
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Gehirne tauschen,
ja.
Also wenn ich jetzt mein Gehirn sozusagen in deinen Körper, wenn das verpflanzen würde, dein Körper,
ja.
Und dein Gehirn in meinen Körper, was würdest du sagen? Wo gehst du hin?
Ja, also wenn mein Gehirn bei dir ist, also dann wäre ich halt bei dir
in meinem Körper.
Genau, weil da wo mein Gehirn halt ist.
Da wo die Psychologie ist,
ja.
Wo das Selbstbewusstsein ist, wo die ganzen Erinnerungen sind, wo...
Genau, total.
Genau. Und der Animalismus sagt eben nein, eben nicht.
Ah, ja.
Also wir sind diejenigen, die lebendigen Körper haben. Also dein lebendiger Körper wäre derselbe, wenn dein, oder im Grunde genommen wesentlich derselbe, wenn dein Gehirn transplantiert würde. Also du würdest nicht dein Gehirn nehmen, sondern dein Körper würde dich ausmachen. Auch ohne dein Gehirn, wäre er noch lebendig wäre.
Das ist verständlich.
Und die ist natürlich ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Auf der anderen Seite hat die Theorie des Animalismus viele Vorteile. Zum Beispiel würdest du sagen, dass du identisch bist mit dir als Fötus? Kannst du dich erinnern an deinen Zustand als Fötus?
Nee, ich kann mich natürlich nicht erinnern, aber ich würde schon sagen, dass ich das war.
Mhm. Ja. Genau, wenn du jetzt aber sagst, dass du eigentlich das bist, woran du dich erinnern kannst, dann ist es ein Problem, weil kannst du dich erinnern?
Total.
Und der Animalismus hat eben diese Stärke, dass er sagt, es kommt nicht auf Erinnerung, auf Psychology,
ja, auf
Erinnerungsrelation, sondern es kommt darauf an, ob das dasselbe Leben ist. Mhm. Habe ich dasselbe Leben mit mir als Fötus? Natürlich habe ich dasselbe Leben.
Okay.
Dasselbe, aber eben nicht auf Basis von Psychologie. Ich habe keine Erinnerung. Niemand kann sich erinnern, als er Fötus war.
Ja.
Man weiß nur, es war dasselbe Körperorganismus, der sich dann entwickelt hat, der gewisse Fähigkeiten entwickelt hat im Laufe der Zeit, die dann zu einer Person gemacht hat.
Verstehe. Gibt es noch weitere Probleme?
Ja, also zum Beispiel sagt der Animalismus nicht so viel darüber aus, was jetzt eine Person ist. Personalität interessiert den Animalismus nicht so sehr.
Es geht nur um Körper.
Genau, es geht um menschliche Tiere. Und Personalität ist eine Eigenschaft, Zustand, den das menschliche Tier im Laufe der Zeit erwerben kann. Gewisse Vermögen werden aktualisiert, Vernunft zum Beispiel. Aber eben nur phasenweise. Geht nicht, als wir ein Vögel waren.
Dann okay,
keine Person. Und wenn wir mal vielleicht dement sind oder kein Bewusstsein mehr haben, dann sind wir auch nicht mehr richtig personal. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil wir teilweise dazu tendieren, dass wir sagen, wir sind immer schon Personen gewesen. Und das ist ein großes
Problem. Okay. Hast du gibt es alternative Thesen darüber? Du hast ja noch ein paar mehr Bücher dabei.
Ja, das erste Buch zum Beispiel danach ist von Lynn Baker.
Ja.
Persons of Bodies. Das ist so eine Alternativtheorie zum Thema Animalismus. Und zwar vertritt Lynn Baker in ihrem Buch eine sogenannte Konstitutionstheorie. Konstitutionstheorie heißt, wir sind nicht identisch mit unserem lebendigen Körper, sondern der Körper konstituiert uns als Person. Wir sind nicht identisch mit einer Einheit rein, aber sind nicht dasselbe. Und das, was uns zur Person macht, ist unser Selbstbewusstsein. Wie unser lebendiger Körper. Das ist so eine Gegenposition zu dieser These des Animalismus. Es gibt noch andere, ich habe noch ein Buch.
Ja, gerne.
Zum Beispiel von Dan Zahavi, Subjectivity and Selfhood. Das ist aus einer eher phänomenologischen Perspektive betrachtet. Es geht also da auch tendenziell wie in der Konstitutionstheorie darum, haben wir eine Erste-Person-Perspektive. Wie ist diese Erste-Person-Perspektive?
Wie fühlt sie sich an?
Genau, auch wie, was für eine subjektive Qualität hat das. Da ist es noch stärker phänomenologisch als die eher ontologisch orientierte Konstitutionstheorie. Also da gibt es einige Theorien dazu.
Okay, danke für den Abschluss der letzten Frage. Damit wären wir am Ende angelangt. Vielen Dank, ich hoffe, ihr konntet was lernen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Danke.
Ciao, tschüss.
So, also. Das sei es jetzt gewesen. Vorerst. Dann sehen Sie die nächste Sendung. Aber das wollen wir jetzt nicht mehr weiter anschauen. Also würde mich freuen, wenn Sie da einfach mal so ein bisschen vorbeischauen. Wir haben wieder 3 weitere Sendungen aufgenommen am Samstag zu Immanuel Kants Moralphilosophie, zur Frage, was sind Personen und zur Frage, was ist das Böse. Das könnte Sie alle interessieren, wenn Sie das abonnieren, bekommen Sie da immer die neuesten Sendungen als Benachrichtigung. Frei Haus. Und ich habe ja auch noch eine Sendung in der Planung über Lebensformen. Da haben Sie ja dankenswerterweise noch ein paar Fragen aufgeschrieben gehabt. Die wird auch noch gedreht. So, jetzt gehen wir aber über zu unserem eigentlichen Thema, nämlich nochmal zu Michael Thompson. Wir hatten das letzte Mal uns schon mit seiner Theorie der Lebensform befasst und wollen das heute noch weiter verfolgen. Ganz zentral ist hier die Frage nach dem naturhistorischen Urteil. Das müssen wir uns nochmal genau anschauen und dann vor allem die Frage, inwiefern dieses naturhistorische Urteil normativ ist. Jetzt frage ich nochmal Sie alle, wissen Sie noch, was Michael Thompson ein naturhistorisches Urteil ist? Geben Sie mal so ein Beispiel für ein naturhistorisches Urteil.
Genau,
oder der Hase frisst Pflanzen. So, genau. jetzt zweideutig, man könnte sagen, der Hase, dieser Hase da im Eck, der da im Eck, da, der jetzt gerade herausgelaufen ist, der frisst Pflanzen. Das haben wir nicht damit gemeint, sondern Sie meinen, wenn Sie sagen, der Hase, meinen Sie die Spezies, die Art Hase, also den Typus Hase. Und genau das ist es. Also es geht um den Begriff des Hasen. Hallo. Und wir sagen damit, genau genommen könnten wir auch sagen, nicht nur der Hase macht das, sondern wenn man es ein bisschen ausführlicher macht, können wir sagen, ein gesunder Hase, ein normaler Hase macht das. Ein Hase, insofern ein Hase ist, macht das. Und da sehen wir dann hier schon, wenn man auch noch dazu sagen kann, ein normaler Hase, ein typischer Hase, da sehen wir, da kommt dann schon so eine Normativität etwas ins Spiel. Also ganz klar. Müssen wir jetzt aber noch weiter verfolgen. So, und jetzt lesen wir einfach nochmal gemeinsam hier auf Deutsch heute, jetzt haben wir ein bisschen Englisch gelesen, heute lesen wir auf Deutsch, die Repräsentation der Lebensform naturhistorischen Urteil. Wollen Sie mal anfangen vielleicht?
Ja. Jeder kennt das, was man den charakteristischen diskursiven Modus dessen nennen könnte, was früher Naturgeschichte hieß. Der angebliche Gegenstand von Aristoteles Historia Animalium beispielsweise und von verstaubten Büchern mit Titeln wie die Koniferen der Rocky Mountains oder die Flügeltiere in West Pennsylvania. Der Begleitkommentar von Naturfilmen im Fernsehen zeichnet sich durch Sätze in jener Art von Modus aus, der mich hier interessiert. Nehmen wir an, wir sehen Aufnahmen, die einige Rotluchse zeigen und etwa im Frühjahr 1977 gedreht wurden. Der Begleitkommentar wird Verben und andere Prädikate enthalten, die, wie der Film zeigt, durch die Aktivitäten, die Teile und die Umgebung jener Rotluchse verifiziert wurden, die in dieser Szene die Hauptrolle spielen. Aber die Verben und Prädikate, die wir hören, werden im Allgemeinen nicht mit Eigennamen oder demonstrativen Ausdrücken verknüpft. Nicht mit singulären Termini, wie man sagt.
Vielen Dank. Genau, was ist jetzt damit gemeint, wenn er jetzt hier sagt, diese Verben und Prädikate sind nicht mit Eigennamen oder demonstrativen Ausdrücken verknüpft? Was will er damit sagen? Wir hatten das vorhin bei diesem Hasenbeispiel auch schon etwas behandelt. Also wenn jetzt von Rotluchsen oder Flügeltieren die Rede ist, wie wird dann nicht über sie die Rede sein in solchen Filmen? Ja. Oder sie, ja?
Naja, also nicht mit demonstrativ, also es geht nicht um diesen, sondern der Rotluchs im Allgemeinen.
Genau. Ja. Also nicht dieser Rotluchs hier, der, was ich, der frisst jetzt das, ein anderer Rotluchs frisst das. Das könnte zwar sein, aber das interessiert in so einem Naturfilm nicht. Da wollen wir nicht die Eigenheiten besonderer Arten wissen, die es, also besondere Individuen wissen, so muss man es sagen. Sondern wir wollen das wissen, was die Art als Art ausmacht. Ne? Das ist dann unser naturhistorisches Urteil. Demonstrativ, also hinweisende, indexikalische, individuierende Bezugnahmen, die interessieren da nicht, sondern wir wollen immer die Art, wollen wir als solche charakterisieren. Die Normalität dieser Art. Genau. Und jetzt lese ich mal vor, das Ganze klingt vielmehr so, also nicht dieser Rotluchs da und dieser da im Eck, sondern das Ganze klingt so, wenn der Frühling kommt und der Schnee zu schmelzen beginnt, dann bringt der weibliche Rotluchs 2 bis 4 Junge zur Welt. Das Muttertier säugt sie mehrere Wochen lang. An dieser Stelle sehen und hören wir vielleicht gewaltige Gebirgsflüsse, Zwitschern der Vögel, so wie draußen, blühende Alpenflora. Unten nehmen wir einmal an, 3 aussehbar hinreisende Jungtiere, die sich um die etwas perplexe, jedoch stoische Mutter sammeln. Nicht etwa 2 bis 4, sondern genau 3. Dann geht es weiter. Wenn die Hitze des Sommers naht, lernen die Jungen zu jagen. Und hier wird der Zuschauer Zeuge eines unbeholfenen Versuchs, einen halb ausgewachsenen kalifornischen Kondor zu fangen. Die gefilmten Individuen selbst werden selten genannt. Und wenn sie genannt werden, dann beispielsweise, um der Sendung eine persönliche Note zu geben. Oh, dieses Kleine scheint gerade neben der Klapperschlange erwacht zu sein und dergleichen. Also es geht nicht um die Individuen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wollen Sie mal weiterlesen?
Für die Zwecke dieser Art von Film ist es offensichtlich irrelevant, manchmal eine andere Rotluchsfamilie ist, die später im Sommer gefilmt wird. Warum sollte der Filmemacher bis nächstes Jahr warten, wenn der Wurf der Staufe erlegen ist? Im Kontext dieser Art von Produktion wäre eine solche Ersetzung kein Betrug, obgleich das, was produziert wird, ein Dokumentarfilm ist. Ganz anders verhielte es sich, wenn eine Biografie gedreht würde und jemand könnte den Tierfilm mit so etwas verwechseln. Die relevante Gleichheit wird nicht durch die Worte dasselbe einzelne Tier bestimmt. Jemand, der jene andere Art von Gleichheit des Tiers nicht versteht, versteht den Naturfilm naturgemäß nicht.
Ja. Also, warum kann man jetzt hier das Ganze austauschen? Was ist hier der Grund? Warum ist es irrelevant, ob man eine andere Rotluchsfamilie filmt zu einer anderen Jahreszeit? Wie bitte?
Die Gattung.
Die Art müsste man vielleicht eher sagen. Ja, die Art. Als Gattung wäre dann bei Rotluchsen wäre das Säugetiere, wäre die Gattung. Das wäre eher die Art. Ne?
Oder Fuchs.
Oder die, oder die Unter, vielleicht sogar noch die Unterart, müsste man sagen. Also noch spezifischer. Okay? Aber es wäre eben nicht so, wir können mal hier so ein bisschen, man hat es ja Biologen unter uns, Biologen, Sie korrigieren mich bitte, also ich weiß nicht, was ist denn über der Art noch? Gibt es da auch noch was? Gibt es glaube ich auch noch was, oder? Über der Art. Über der Gattung meine ich jetzt, über der Gattung. Also sagen wir mal, Gattung, Säugetier, Tiere. Ich glaube, es gibt natürlich noch was drüber. Das wären dann vielleicht Wirbeltiere von mir jetzt. So was, Wirbeltiere. Und da würden dann eben auch Fische dazu zählen. Da würden wir noch höher gehen. Ne? Im Gegensatz zu Insekten, die keine Wirbeltiere sind. Jetzt setzen wir mal hier an. Gattung. Luchs. Oder ja. Ja, Luchs. Und vielleicht Unterart oder so, Subspezies oder so, ne? Als Spezies. Und dann käme hier drunter, sagen wir mal, Rotluchs. Ja? Und erst dann, wirklich mit einer ganz anderen Kategorie, müssten wir dann das Individuum verorten. Das Individuum hätte eigentlich hier gar keinen Platz, müsste man sagen. Wir können das Individuum hier gar nicht verorten. Das Individuum können wir gar nicht bekommen. Wenn wir etwas begreifen, Begriff hat immer eine Allgemeinheit, eine allgemeine Struktur. Begriff hat immer irgendwie objektive Merkmale. Sie kennen sicherlich diesen Satz, das Individuum ist unbegreifbar oder unaussprechbar, sogar ineffabile. Individuum ist ineffabile. Das Individuum ist nicht aussprechbar. Warum nicht? Weil, um es aussprechen zu können, müssten wir es unter einen Begriff bringen. Letztendlich müssten wir es schon wieder verallgemeinern, objektivieren. Also das Individuum können wir eigentlich gar nicht richtig begrifflich fassen. Und das ist der Punkt hier, es geht hier eigentlich nur um solche Art- und Gattungsverhältnisse. Genau, also wir können die austauschen. Genau, wollen wir vielleicht weiterlesen in der Reihe? Genau.
Die Besonderheit dieser Gebrauchsweise von Verben und Telegrafen zeigt sich sogar noch deutlicher im telegrafischen Stil bestimmter Naturfilmer. In solchen Büchern liest man einen lateinischen Doppelnamen, einen Gattungsnamen und dann etwas Text, zum Beispiel vier Beine, schwarzes Fell, nachtaktiv, lebt zwischen Felsen in der Nähe von Bächen und Flüssen, frisst Würmer und Fische, siehe Tafel 162. Es ist wichtig zu erkennen, dass eben diese Prädikate nicht ganz leicht mit Bezeichnungen von Individuen und Individuen Variablen verknüpft werden können. Erneut könnte jemand die Grammatik der Naturführer mit solchen Prädikationen verwechseln und es für so etwas wie einen FBI-Steckbrief gesuchter Personen halten.
Das muss H heißen, das muss H heißen.
Also. Blondes Haar, 184 cm groß, lebt in billigen Hotels, hat eine vorliebe für italienische Küche bewaffnet und gefährlich. Siehe Foto rechts.
Genau, wenn es so wäre, wie es das Texterkennungsprogramm erkannt hat, dann würde man diese Person nämlich nicht finden. Gäbe es da nicht. Sie würde nicht von dem Begriff fahren, weil es gar kein Begriff wäre. Genau, also hier wieder dasselbe. Es geht nicht um Individuen, um Charakteristika, die etwas Individuelles bezeichnen, etwas Besonderes, sondern es geht um dasjenige, was ihr. Was also generell ist, generell auf Ebene der Art oder auf Ebene der Gattung. hier ganz wichtig. Gut, wollen Sie welchen?
Nennen wir die Gedanken, die in Kurführern und Filmen zum Ausdruck gebracht werden, naturhistorische Ursachen. Ihr kanonischer Ausdruck besteht in Sätzen der Form das es ist oder hat oder tut F. Die Hauskatze hat 4 Beine, 2 Augen, 2 Ohren und ein Gemein. Die Texas Blue Bonnet beherbergt Stickstoff verbindende Methoden in bestimmten Knoten an ihren Wurzeln. Der gelbe Pink blüht im Frühling, wobei ihr Paarungspartner durch das und das Lied anlockt, was auch immer. Letzten Endes interessieren uns natürlich die zugrunde liegenden Urteile und die Form der Tatsachen, die sie erfassen. Aber solche Sätze werde ich als totalisch-kategorische Aussage. Unsere Sprache erlaubt natürlich den Ausdruck derselben Urteile auf verschiedene Weise, etwa durch esse, sind, haben, tun, f oder es gehört zu einem s, f zu sein, haben oder zu tun, oder es ist charakteristisch oder typisch für ein s, f zu sein, zu haben, zu tun.
Vielen Dank. Na, also hier, das haben wir schon vorgelegt, es geht um den Typus, also um den Charakter, den allgemeinen Charakter. Und hier haben wir es wieder mit der gelbe Fink. Der gelbe Fink blüht im Frühling, das ist nicht der, ist damit nicht indexikalisch und demonstrativ gemeint, der, dieser hier. Man könnte schon sagen, der hier, aber man würde man nicht den Einzelnen meinen, sondern würde eben ihn als Repräsentant dieser Art verstehen. Man würde eigentlich nie demonstrativ so das Ganze verstehen, der hier, dieser. Der müsste gar nicht hier sein, der gelbe Fink. Das könnte man auch so sagen, ohne dass hier ein gelber Fink wäre. Wenn Sie jetzt hingegen sagen, dieser Fink hier, dieser Fink, wenn ich jetzt sagen würde, dieser Fink brütet nicht, dieser Fink brütet nicht, dann würden Sie mich fragen, welcher Fink, wo ist dieser Fink? Ich sehe keinen Fink hier. Ich sage, dieser Fink. Wenn ich jetzt aber sage, der Fink brütet im Frühling, dann würden Sie mich nicht fragen müssen, wo ist jetzt der Fink? Ich meine, man könnte es schon so verstehen, der Fink, ja, wo, ich sehe keinen. Aber anders ist es mit dieser. Dieser hier scheint da zu werden. Hier gibt es, ich referiere hier auf was. Dieser hier. Wo der hier irgendwo hier genannt wird, fliegt ja irgendwie ein Fink hier, brütet da jemand auf der Lampe oder so. Also da müsste man das dann ganz genau nachweisen können.
Dann ist also ein Satz wie die Eule ist nachtaktiv eine aristotelisch-kategorische Aussage.
Genau, also das ist dieser Aristotelismus, der hier wieder kommt und sie erinnern sich auch an Philippa Food, die von dieser aristotelischen Notwendigkeit gesprochen hat. Das geht also in diese Richtung.
Sind jetzt diese aristotelisch-kategorischen Aussagen an identischen kategorischen Urteilen? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass, also von dem Zitat hier, dass die Urteile reduzierbar sind auf aristotelisch-kategorische Aussagen. Aber ich finde jetzt dann genau den Unterschied zwischen den beiden Arten von Aussagen.
Genau, müssen wir noch ein bisschen weiter verfolgen. Also er sagt hier letzten Endes, interessieren uns natürlich die zugrunde liegenden Urteile und die Form der Tatsachen, die sie erfassen. Das ist ganz interessant, es geht nicht nur um die Art, wie wir urteilen, sondern es geht um die Wirklichkeit, die Tatsachen. Es geht also um eine Ontologie. Ganz interessant. Die Tatsachen, die sie erfassen. Aber solche Sätze werde ich aristotelisch-kategorische Aussagen nennen. Also er versteht naturhistorische Urteile als aristotelisch-kategorische Aussagen. Das könnte aber sein, dass es vielleicht aristotelisch-kategorische Aussagen gibt, die nicht naturhistorische Urteile sind. So verstehe ich das. Also alle naturhistorischen Urteile sind aristotelisch-kategorische Aussagen, aber nicht alle aristotelisch-kategorische Aussagen sind naturhistorische Urteile. Weil wir könnten ja auch eine Aussage machen irgendwie über was, was nicht natürlich ist, im aristotelischen Sinn, scheint mir.
Also über Artefakte.
Oder wenn wir über was Moralisches reden oder so. Also ich würde es erstmal offen lassen. Ich würde es erstmal noch nicht praktisch extensional gleichbedeutend verstehen. Also ich würde sagen, aristotelisch-kategorische Aussagen betreffen mehr Dinge in der Welt als das naturhistorische Urteil.
Ja, dann habe ich gleich eine Nachfrage. Woher weiß ich, dass naturhistorische Urteile sich nur auf natürliche Gegenstände beziehen? Weil es hieß ja, dass Lebensformen irgendwie eine a priori Konzept sind. Das heißt, ich kann mich ja erstmal nicht irgendwie darauf beziehen, dass nur Lebewesen, die in der Natur irgendwie vorkommen. Also mir scheint, ich kann auch über eine Maschine, also über eine Waschmaschine zum Beispiel, eine Aussage treffen und sagen, so funktioniert die normalerweise, also gemäß ihrer Waschmaschinen-Natur sozusagen. Und dann habe ich ja eigentlich auch ein naturhistorisches Urteil.
Ja. Also ich glaube nicht, dass es ein naturhistorisches Urteil wäre, weil es geht eben hier um die Logik des Lebens. Also eine Waschmaschine wäre eben kein Lebewesen. Ich glaube, das ist ihm ganz wichtig, dass es hier um Lebensformen geht, also wie Lebensvollzüge. Eine Waschmaschine würde es nicht, ich meine, wir haben darüber schon diskutiert, eine Waschmaschine würde nicht irgendwie Lebensvollzüge haben. Eine Waschmaschine wäre vielleicht im Idealfall so ein geschlossenes System oder so, ja? Aber sie hätte jetzt nicht diese Charakteristiken, die ein typisches Leben jetzt aufweist.
Was ja problematisch wäre, weil dann setzt er ja trotzdem die Definition von dem voraus, also es scheint eine Definition von dem zu sein.
Ja,
ich sagte schon zuerst, Waschmaschine ist kein Leben, aber Füchse sind schon Lebewesen. Und dann, wenn ich über Füchse spreche, ist es ein naturhistorisches Urteil. Und wenn ich über Waschmaschinen spreche, ist es eben keins.
Ja.
Lebensformen sind das, was sozusagen im naturhistorischen Urteil im Subjekt vorkommt.
Ja, ich glaub, er möchte hier gar nicht so sehr begründen, sondern möchte er nur beschreiben. Also er möchte sagen, wie reden wir am besten über das Leben? So. Also, wir hatten diese Alternative, wir können uns an das Leben annähern, indem wir sagen, Lebendes hat bestimmte Eigenschaften. Also irgendwie das, was dieses Schulbuch da genannt hat, ne? Fortpflanzung, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Das ist eine Möglichkeit, sich dem Leben zu nähern. Oder wir können uns dem Phänomen des Lebens nähern, indem wir es nicht so allgemein fassen, von dem Leben grundsätzlich sprechen, sondern von diesem Leben da und diesem Leben hier, von diesem individuellen Leben. Und wenn wir so vom Leben sprechen, das findet jetzt Thomson plausibler, dann sollten wir davon nicht reden in Form von bestimmten Eigenschaften, die darauf jetzt zutreffen, sondern im Sinne einer bestimmten Form, die eine gewisse Normativität hat. Ich glaube, so geht er daran. Er möchte jetzt da gar nicht sehr jetzt irgendwas herleiten. Er sagt, wie reden wir am besten von Leben? Und er sagt, wenn wir jetzt nicht eigenschaften oder listenweise von Leben reden wollen, dann sollten wir auf eine logische Weise von Leben sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass man auch noch mit Blick auf nicht lebendige Wesen auch noch von Logik sprechen kann, würde er sofort sagen. Ja? Und ich glaube, das Interessante für ihn ist, dass wir gerade über das Leben, das jetzt so natürlich wirkt, dass wir gerade da so einen logischen Ansatzpunkt haben. Während Kant ja über das Leben sagt, das Leben ist nur eine Urteilsfunktion, ja, das ist nur unsere Urteilskraft, oder wenn wir von Natur reden, das ist nur Heteronomie. Und Thomson scheint da jetzt eine logische Struktur des Lebens ausfindig zu machen. Ich glaube, es geht ihm nicht so sehr um Begründung, sondern eher so um Beschreibung, deskriptiv. Ja? Was ich hier besonders interessant finde, ist, dass er sagt, also es geht um die zugrundeliegenden Urteile und die Form der Tatsachen, die sie erfassen. Ja? Also die Tatsachen, die Welt hat eine gewisse Form, ja? Und diese Form lässt sich durch Urteile abbilden. Da haben wir jetzt wieder dieses Wittgensteinische Verhältnis, das Abbildkampf. Form, sprachliche Form, die wird der Welt, den Tatsachen besonders gerecht. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, sind die Tatsachen wirklich aristotelisch? Zum Beispiel kann man sich fragen, ob wir zu Gattungen oder Arten nicht nur über Induktion kommen. Ja? Also das scheint hier schon so einen gewissen Realismus zu verdienen bezüglich von Arten. Das ist natürlich eine starke These, man kann es sagen. Hegel ist dann noch extremer. Hegel sagt ja wirklich, so im platonischen Sinne, die ganzen Arten, die wir haben, das sind logische, mehr oder weniger Ideen. Das sind also logische Formen, die unabhängig von der tatsächlichen Existenz dieser zugehörigen Individuen existieren. Das ist natürlich eine starke These, weil wir haben ja häufig sogar Probleme mit der Klassifikation von Arten. Wir wissen manchmal gar nicht genau, wo gehört jetzt dieses Tier rein. Gehört es jetzt unter die Säugetiere oder unter die Insekten oder wo gehört es rein? Es gibt auch so Grenzfälle. Und da kommt dann diese ganze Logik, diese platonisch orientierte Logik, dieser ganz klaren Kategorisierung, die kommt da einfach sagen, an ihre Grenzen. Also man könnte das dem entgegenhalten. Also es ist nicht so, dass die Welt jetzt aus Tatsachen besteht, die geformt sind, die so einen logischen Gehalt haben. Man könnte sagen, die Natur ist völlig, die ist graduell, die Natur ist, die sucht sich ihren Weg, die Natur ist evolutionär, die Natur bringt neue Arten hervor, Zwischenzustände, die noch gar nicht genau einzuordnen sind, ne, sowas, das könnte man dem jetzt etwas entgegenhalten. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass hier eine ontologische Aussage enthalten ist. Das eine ist, wie wir über die Welt sprechen, da können wir so oder so sprechen, da mag für dieselbe Tatsache mögen verschiedene vorsprachliche Ausdrücke gleichermaßen angemessen sein, ohne jetzt da entscheiden zu müssen, wie die Welt wirklich ist. Die andere Sache ist zu sagen, die Welt ist so und so strukturiert, ja, im Sinne von logischen Ideen. Ja. Und das scheint ja hier etwas nahezulegen. Das ist natürlich sehr voraussetzungsvoll. Da muss man sich ein bisschen überlegen. Ja, wollen wir vielleicht weiterlesen? Genau, wollen Sie mal lesen?
Die bloße Form von Worten ist jedoch in keinem dieser Fälle ausreichend, um zu zeigen, dass der ausgedrückte Gedanke vom relevanten Typ ist. Es ist notwendig, dass ein Gattungsname S und ein prädikativer Ausdruck F vorhanden sind oder wenigstens im Hintergrund stehen. Die anderen Verbindungsausdrücke, der bestimmte Artikel oder der bloße Plural, sind Teil des Kontextes, der zeigen oder auch nicht zeigen kann, dass der Nexus zwischen den Zeichen von der Art ist, die uns interessiert. Dass ich gerade mit deinem Kommentar für einen Naturfilm spreche, ist einfach ein weiterer Teil des Kontextes, der tendenziell meine Bemerkungen unsere Art von Konstruktion aufzwingt. Aber unser Hintergrund ist meine aufgelegte Stimme und das Prädikat, das ich verwende, wenn ich sage, die Hauskatze hat drei Beine, machen deutlich, dass ich gerade keinen naturgeschichtlichen Versuch unternehme, sondern vielmehr über den armen Tisch, die riesigen Hauskarte und aus meiner Aussage die geläufige logische Form von die Katze ist auf der Matte.
Ja, was ist jetzt hier das Problem? Ich jetzt sage, die Katze hat drei Beine. Die Hauskatze. Und warum muss diese Aussage mit einer aufgeregten Stimme begleitet sein? Warum kann man das nicht so normal, ganz normal sagen in der Regel?
Das ist ein bedauerlicher Defekt.
Ja, genau. Richtig. Und wie wäre dann dieses Wörtchen die dann zu verstehen? Wenn ich sage die Hauskatze, wie würden Sie das die verstehen?
Das ist diese Hauskatze.
Genau. Würden Sie es auch sagen?
Ja, genau. Das ist halt eine bestimmte, nicht die allgemeine Hauskatze.
Genau. Hat sogar Namen.
Genau. Die kriege ich völlig richtig gut. Genau. Tibbles heißt die. Tibbles. Die arme Hauskatze, diese hier, ja, hat nur drei Beine. Passiert ganz häufig. Bei mir laufen auch manchmal dreibeinige Katzen. Das kann ganz schnell passieren. Und jetzt hat hier diese Aussage hat die logische Form von die Katze ist auf dem Matt. Inwiefern hat diese Aussage die Hauskatze hat drei Beine? Wir können jetzt auch natürlich sich noch dazu denken, die Hauskatze hat nur drei Beine. Müsste man sich jetzt auch dazu denken. Weil nur hat eine Wertung. Nur. Also eigentlich müsste normalerweise sollte sie mehr haben. Sie hat nur. Ich würde sagen, nur wegen halt, dass da eine Normativität nicht erfüllt ist. Also nicht ganz normal ist. Wieso hat jetzt diese Aussage, die Hauskatze hat drei Beine, dieselbe logische Form wie die Katze ist auf dem Markt? Ja?
Die Normativität, die bei der philosophischen dabei ist halt hier nicht dabei, also es ist rein destruktiv.
Genau, also wenn ich jetzt sage, die Katze ist auf der Matte, wie verhält sich dann Subjekt und Prädikat? Oder wenn ich sage, die Katze ist vierbeinig. müssen jetzt mal schauen, wir haben hier die Katze, das ist Subjekt und das ist Prädikat. Ne? Also Prädikat, das ist prädikativ. Auf der Matte sein, vierbeinig sein, das ist ein Prädikation. Als Prädikatslohn. So, jetzt überlegen Sie mal, was ist jetzt hier, mach es mal aus, was ist jetzt hier unterschiedlich? Wie unterscheiden sich jetzt die verschiedenen Prädikationen? Beide Male haben ein Subjekt. Und wie bezieht sich dieses hier da drauf? Das ist die Frage. Wie halten sich Subjekt und Prädikat in diesen verschiedenen Fällen? Mal überlegen, ja.
Das Vierbeinige, das andere ist eine Abweichung.
Das ist schon richtig, genau. Aber wenn Sie mal schauen, kommt da was dazu? Ist es eine informative Aussage? Also vergleichen Sie mal diese unterschiedlichen Qualitäten der Prädikate. Was macht das Prädikat einmal und was macht das Prädikat das andere Mal nicht?
Kommt auch eine Wertung dazu bei den oberen. Auf der Matte ist vielleicht nicht das Normale. Also wie
ja, ich meine, es wäre schon irgendwie, ich glaube, es wäre nichts Ungewöhnliches, wenn eine Katze auf der Matte liegt.
Aber das ist ein Ausdruck dafür, dass sie krank ist.
Aber sie könnte sich auch wohlfühlen auf der Matte, sie könnte spielen.
Oder würde man sagen, liegt auf der Matte und nicht ist auf der
Matte? Ja, gut, richtig, ich könnte auch sagen, ist, liegt auf der Matte. Wäre jetzt dasselbe, jetzt für mein Beispiel. Genau.
Im oberen ist irgendwie so eine Raum-Zeit-Komponente noch mit drin.
Okay. Mhm.
Also die Katze ist jetzt in diesem Moment auf dieser Matte. Mhm.
Das ist interessant, ja. Also da kommt plötzlich, das ist ein interessanter Punkt, der mir jetzt gar nicht gekommen ist. Da, hier haben wir es mit Raum-Zeit zu tun, Ort zumindest, also räumlich zumindest.
Genau. Genau.
Und hier haben wir überhaupt keine räumlichen oder zeitlichen Dinge.
Ja, aber im oben ist es ja auf jeden Fall Präsens.
Ich könnte aber auch sagen, sie lag auf der Matte.
Genau, dann wäre es ja auch eine Zeitkomponente. Mhm.
Oder vor allem eine Raumkomponente, ja. Glaube ich, das ist entscheidend. Genau, also ist es richtig. Und hier unten kommt der Raum vor, Raum und Zeit? Nee, genau. Da hängt ganz hinten meine Meldung, ja?
Liegt halt daran, dass die untere Aussage im allgemeinen Bildkatalog der bekannten Vierbeinigkeit eigentlich schon in der Katze inhärent ist.
Genau, völlig richtig. Also, wie könnte man das dann nehmen, wenn wir jetzt sagen, ist schon inhärent, was ist das dann für eine Sache, für eine Aussage? Wie würde man das nennen, für die logische Struktur dieses Satzes hier?
Der Inhalt hat eigentlich keine neumöglichen
genau, Erkenntnisse, genau. Wäre dann eigentlich genau, genau, eine Tautologie und analytischer Satz. Ne? Oder wollten Sie das auch sagen? Oder was ja. Wollten Sie sagen? Auch? In die Richtung?
Ja, halt das... Das, der eine Satz, der beschreibt halt eine bestimmte Katze, die halt irgendwo lokalisiert wird, und der andere, der gibt der Katze einer bestimmten oder der Katze im Allgemeinen ein Adjektiv zu, das nämlich vierbeinig ist und das halt eine Katze ist.
Mhm. Ja, also ich denke, mit dieser Tautologie sind wir sehr nah dran. Hier wird eigentlich gar nichts über die Katze ausgesagt. Gar nichts. Wenn wir die Katze verstanden haben, wenn wir den Begriff Katze verstanden haben, wissen wir, dass sie vierbeinig ist. Deswegen ist es kein informatives Urteil. Während hier fügt dieses Prädikat dem Subjekt noch was Neues hinzu. Es gäbe Katzen, es ist möglich, dass es Katzen gibt, die nicht auf der Matte liegen. Es wäre denkbar, das ist die Frage, ob das ein logischer Widerspruch wäre, aber ich glaube, man könnte sich Katzen vorstellen, die nicht auf der Matte liegen, weil es gar keine Matte gibt, zum Beispiel. Ich meine, vor, weiß nicht wie viele tausend Jahren, Katzen gab es jetzt vielleicht, jetzt nicht Hauskatzen, aber Katzen gab es bestimmt schon vor 100.000 Jahren, ja, ich glaube, gab es Katzen, 200.000 Jahre, vielleicht sogar 300.000 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und da gab es noch keine Matten, aber also insofern wäre es nicht schlimm. Ja?
Aber demnach also, müssten ja sämtliche Naturdokus voller Tautologien sein.
Sind sie auch, genau. Genau, richtig, es sind Tautologien, das ist ein guter Punkt, genau, es sind Tautologien, aber es sind dennoch keine langweiligen oder also im schlechten Sinne uninformativen Tautologien, weil es letztendlich schwach normative Aussagen sind. Also guter Punkt. Zum Beispiel könnten jetzt, also ich denke, Naturfilme sind nicht derart, dass dort ständig gesagt wird, alle Junggesellen sind unverheiratet. Und dann kommt der nächste Satz, alle Schimmel sind weiß. Und dann kommt der nächste Satz, alle Dreiecke haben Dreiecken. Oder sowas. Guter Punkt, also genau, so ist es nicht in dieser Tautologie. Ja, ist gut. Also es ist eine Tautologie, in gewisser Weise schon. Vielleicht müssen wir sagen, analytischer Satz, aber es ist eben ein analytischer Satz, der interessanter ist als eine bloße Tautologie, wie im Sinne von alle Junggesellen sind unverheiratet. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum ist dieser Satz, guter Punkt, warum ist jetzt dieser Satz anders oder informativer als ein Satz wie alle Junggesellen sind unverheiratet? Was ist denn der Unterschied? Vergleichen Sie mal das Subjekt Junggeselle mit Subjekt Katze. Was ist der Unterschied zwischen Junggesellen und zwischen Katzen? Sagen Sie jetzt nicht, dass das eine ein Mensch ist und das andere ein Tier. Ja, bitte.
Naja, weil Junggeselle ist eine Definition, das ist ein unverheirateter Mann. Und von der Katze ist es, glaube ich, schwieriger, eine Definition zu geben, beziehungsweise man kann sie beschreiben und man kann Lebensvorzüge erkennen, die zur Katze dazugehören. Aber es ist nicht so, als würde das ein Begriff sein, der so leicht irgendwie auf eine Essenz zu bringen ist. Mhm. Oder wahrscheinlich gar nicht auf eine Essenz zu bringen. Deswegen finde ich ja auch diese aristotelisch-kategorischen Urteile, die nicht diesen Eikonto besitzen. Also von einem Junggesellen könnte man ja sagen, jeder, der Junggeselle ist, ist unverheiratet. Ja. Bei der Katze wiederum kann ich sagen, es gibt Katzen, die sind leibweilig, obwohl es allgemein ist.
Genau, guter Punkt. Bei Junggesellen gäbe es jetzt nicht diese Normativität, wie es gäbe kein, nicht diesen Fall, dass, wie im Fall einer Katze, dass sie dreibeinig ist und dass es dann irgendwie unnatürlich ist, dass ein Junggeselle jetzt wirklich zwei Frauen geheiratet hat. Also ich meine, es wäre vielleicht so wie ein Vergleich oder so, aber es würde nicht auf derselben Ebene sein. Wir hätten nicht diese Normativität im Junggeselle, wie es die Normativität der Katzenart offensichtlich hat. Meint sie das?
Also, ja, von Junggesellen ist ein Widerspruch zu sagen.
Das genau, da wäre es ein Widerspruch, genau. Bei der Katze wäre es kein Widerspruch, das ist ein guter Punkt, genau. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, die Katze ist vierbeinig, dann wäre das kein begrifflicher Widerspruch, sondern es wäre eine normative Aussage, dass eine Normativität nicht erfüllt wird. Es wäre ein Defekt. Und beim Junggesellen wäre es ein Widerspruch und kein Defekt, wenn er jetzt zwei Frauen hätte. Also alle Junggesellen oder ein Junggesellen, dieser Junggeselle hat zwei Frauen geheiratet. Da würde man sagen, das ist ein totaler, das ist ein unsinniger Satz. Aber hier würde man sagen, wenn ich sage, die Katze ist dreibeinig, diese Katze ist dreibeinig, würde man sagen, würde man nicht sagen, das ist ein unsinniger Satz, sondern, oh, das ist aber traurig oder oh, das ist aber merkwürdig. Also es ist logisch möglich, es ist möglich. Ja? Während bei einem anderen Fall von Junggeselle, da wäre das ein logischer Widerspruch. Guter Punkt. Man könnte auch sagen, ich glaube, das führt dahin, der Junggeselle ist keine natürliche Art. Während die Katze ist eine natürliche Art. Eine Junggeselle ist keine Lebensform. Gut, im weitesten Sinne schon. Wir kommen jetzt drauf. Wir lesen jetzt von Rahel Yeggi, Kritik von Lebensform. Vielleicht wird Rahel Yeggi die Lebensform des Junggesellen dort auch kritisieren. Das müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht, ich habe es daraufhin noch nicht gelesen. Aber im weitesten Sinne wäre Junggesellentum eine Lebensform. Ja? Aber nicht im Sinne einer natürlichen. Nicht nur natürlich. Soziale Kategorie. Ja. Lebensform. Es gibt ja überzeugte Junggesellen, das ist eine Lebensform. Aber eben nicht so eine Lebensform, wie jetzt Katze ist. Ja. Also ein guter Punkt, es ist ein analytischer Satz, aber eben, wie Sie richtig bemerkt haben, völlig richtig, es ist kein analytischer Satz dieser Art von Anliegen, es ist insofern anders, als es hier sich um natürliche Art handelt und insofern, als es dadurch eine gewisse Normativität hat, die Junggeselle nicht hat. Man könnte noch einen anderen Unterschied aufzeigen, überlegen Sie doch mal, das ist ein bisschen schwieriger, ist Junggeselle ein Substanzbegriff? Macht Junggeselle das Wesen eines Individuums aus?
Dann ist Junggeselle und unverheiratet ist praktisch synonym, das ist kein Attribut für Junggeselle.
Das ist richtig, genau. Aber die Frage wäre jetzt, ob Junggeselle, ob das ein individuierender Begriff ist, also der eine Art oder dem Individuum essentiell ausmacht. Würde ich sagen. Also, schauen Sie mal, es gibt da also Männer, die sind Junggeselle. Aber besteht ihre Identität, ihre Wesensidentität im Junggesellen, dann ist
das offensichtlich nicht. Das ist schon ein Attribut
eigentlich. Genau, es ist eher so ein Attribut, es ist so eine akzidentelle Eigenschaft. Ne? Genau. Es ist aber nicht jetzt ihr dasjenige, was sie individuieren lässt. Sondern wie individuieren wir Junggesellen? Wie würde ich sagen? Was ist das Wesentliche an Junggesellen? Wie würden Sie einen Junggesellen individuieren? Was ist das Individuierungskriterium? Das ist eine Art Identität, die Sie erstmal festlegen müssen, um überhaupt einen Junggesellen bestimmen zu können. Was würde ich sagen? Denken Sie mal so ein bisschen nicht. Also, was muss ein Junggeselle auf jeden Fall sein? Welche Identität muss er auf jeden Fall haben? Vielleicht zu einfach. Es muss ein Mann sein. Es muss ein Mann sein. Also Mensch, Homo sapiens und dann männlich. Das wäre sagen, das Individuierende. Ja? Vielleicht das männlicher Mensch. Das wäre das Individuierende. Junggeselle, das wäre eben eine Eigenschaft, die aber nicht individuieren würde, substanziell jetzt, was seine Individualität ist. Es wäre also kein sortaler Begriff, das ist so dieser Ausdruck sortal. Genauso wie Soldat. Ja, Soldat ist Soldat ein Sortalausdruck? Ist Soldat ein Substanzausdruck? Auch nicht, wie gescheit. Ne? Soldat, wenn wir jetzt mal im generischen Maskulinum auffassen, Soldat, dann könnte es zumindest mehr alle Menschen sein, Frauen und Männer. Ja, wenn man Soldat im generischen Maskulinum auffassen. Ja. Es könnte aber sogar auch sein, dass da Außerirdische runterfallen. Ja. Denken Sie mal an Star Wars. Ja. Oder fiktive Soldaten. Soldaten, also es müssen nicht Menschen sein, die den Soldat erfüllen. Ja. Können auch außerirdische Soldaten, ja. Oder Krieger oder was auch immer.
Jetzt eine Rolle.
Genau, es wäre eine Rolle, richtig, genau. Soldat ist eine Rolle oder eine Funktion oder vielleicht eine Lebensform im weitesten Sinne, ja, aber eben nichts Substanzielles, was das Ganze dadurch individuierend ist. Ja. Während Apfel oder Kiefer oder Rotluchs ist ein Sortal, Substanzbegriff. Damit kann ich ein Individuum fassen als Apfel ist keine Rolle. Wenn ich sage Apfel, dann kann ich individuieren, dann ist ein Apfel. Während Junggeselle, da muss ich erst individuieren, da muss es einen Mann geben und dann erst kann ich drauf kommen. Ich komme nicht direkt sozusagen zur Identitätsgrenze. Also das ist auch noch ein Unterschied, logisch. Ja? Also, das ist praktisch ein sortaler Terminus und Junggeselle ist es nicht. Haben wir jetzt hier ganz interessante Dinge jetzt herausgefunden. Also kurz gesagt, wenn ich sage, die Katze ist auf der Matte, dann wäre ist auf der Matte ein Prädikat, was dem Subjekt etwas hinzufügen würde. Es wäre sozusagen mit Kant ein, würde ich sagen, was von Urteil wäre, ist kein analytisches Urteil, sondern nach Kant ein synthetisches, genau. Ne? Ein synthetisches Urteil. Wäre es ein synthetisches Urteil a priori oder a posteriori? A posteriori. Muss ja nicht. Hier bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also, was würden Sie sagen? Also, schon eher analytisch. scheint so ein synthetisches Moment dennoch zu haben. Worin liegt denn das synthetische Moment jetzt hier, wenn ich sage, die Katze ist vierbeinig? Worin liegt das synthetische Moment? Liegt es im Gehalt?
Wenn wir irgendwie Erfahrungen machen von Katzen.
Ja.
Die sagen, die vierbeinig sind, beziehungsweise bei allen naturhistorischen Urteilen, kann ich ja nicht a priori schon sagen, im Begriff der Katze liegt so und so zu sein, sondern bilde den Begriff erst dadurch, dass ich Erfahrungen machen
kann. Ja, das wäre jetzt sagen, die Induktionsthese, also diese Abstraktionsthese, dass Sie sagen würden, so ein Urteil wird erst durch Induktion, wir sehen so und so viele Katzen und dann bilden wir einen Begriff und sagen, die wesentlichen Merkmale sind die, die eben normalerweise vorkommen. Ich glaube, so will jetzt Thompson nicht rangehen. Er möchte nicht induktiv rangehen, sondern möchte tatsächlich logisch rangehen. Also er glaubt offensichtlich, dass die Natur so verfasst ist, dass es gewisse logische Formen gibt. Es gibt die logische Form der Katze. Selbst wenn es mal keine Katzen mehr gäbe, würden wir von Katzen so sprechen.
Aber nichtsdestotrotz sorgt so ein gewissen informativen Gehalt trotzdem bei naturhistorischen
Genau, Urteilen. Das glaube ich nämlich auch. Und das war die gute Bemerkung des Konditoren, dass naturhistorische Filme ja nicht nur banale Tautologien produzieren. Genau, und wo ich muss mal überlegen, wo liegt es dieses Informativ? Es liegt, ich sage mal ganz kurz, es liegt offensichtlich nicht darin, dass da jetzt eine neue Information dazu kommt. So wie die Katze liegt jetzt auf dem Boden. Es kommt jetzt nichts synthetisch additiv dazu, was zusätzlich. Sondern wie würden Sie sagen, was ist sagen, ist es auf einer deskriptiven Ebene das Zusätzliche oder ist es vielleicht auf einer anderen Ebene, was jetzt hinzukommt? Oder wo so ein Aha-Effekt stattfindet? Wo wäre Ihr Aha-Effekt dann alle, wenn wir jetzt sowas sagen und das irgendwie jetzt als naturhistorisches Urteil verstehen? Worin wäre das nicht banale, jetzt im Unterschied zum Satz, wie alle Junggesellen sind. Eigentlich haben wir es schon gesagt, also es wäre eben, wie Sie auch schon sagten, es wäre eben der Punkt, dass wir es offensichtlich mit logischen Formen zu tun haben, könnte man sagen, oder mit natürlichen Arten, die jetzt nicht bloße akzidentelle Lebensformen sind, die jetzt bei Junggesellen nicht nur definitorischer da scheint es so eine natürliche Form von Normativität zu geben. So, da scheint es so eine gewisse stabile Einheitlichkeit zu geben im Leben, die sich da behauptet. Und an der gemessen wir immer von Fall zu Fall entscheiden können, ob etwas normal ist oder nicht. Und das ist nicht nur eine definitorische Sache, die sich vielleicht entwickelt hat. Es mag auch Zeiten geben, wo es keine Junggesellen gibt oder so und dennoch Männer. Ne? Also ich glaube, dass das Synthetische ist hier nicht so sehr das Additive, ist ja nichts Additives, sondern dieses Normative, dass man sagt, okay, da ist mir ein gewisser Anspruch enthalten. Normalerweise ist es so. Das scheint mir dieses Synthetische zu sein, dieses Normative. Und das käme bei normalen Tautologien nicht vor. Da haben wir also alle Junggesellen sind unverheiratet, das ist kein Normativ. Da ist überhaupt keine Form von Normativ. Ja.
Ich verstehe nicht, inwieweit diese natürliche Normativität das unabhängig von Erfahrung sein kann. Also ich komme einfach nicht.
Okay, weil, ja.
Wie Kommilitonen. Im Moment, wenn wir nie von Katzen gehört hätten, werden die nicht gesehen und so weiter, dann hätten wir nicht das naturhistorische Urteil, Katzen sind hierbei nicht.
Das ist die Frage von Genese und Geltung. Genau. Kann etwas Geltung haben, ohne dass die Genese dafür relevant ist? Das ist diese große Frage. Könnte man sich nicht vorstellen, dass eben die Katzen vierbeinig sind und das auf eine normative Weise, ohne dass wir es festgestellt haben? Das ist die Frage. Ne? Also ich glaube, Thompson möchte das nahelegen. Also dass es nicht von der Genese abhängig ist, jetzt, ob wie viele Katzen wir jetzt gesehen haben, sondern möchte sagen, es ist die Struktur der Tatsachen, sagt er in einem Zitat davor, die Struktur der Tatsachen, dass gewisse Tatsachen der Welt, die Lebewesen betreffen, dass die eben eine Normativität haben. Unabhängig davon, ob wir das jetzt häufig so gesehen haben oder nicht. Ich glaube, das scheint hier das Argument zu sein. Und das ist natürlich eine starke These. Ist klar, da macht er sich angreifbar. Weil da ist dann so ein ganz schwacher Platonismus im Hintergrund. Oder ein Aristotelismus, wie auch immer. Dass es Formen gibt, die eine eigene Realität haben. Stabilitäten, die jetzt nicht nur epistemisch sind, die wir nicht nur definitorisch festgelegt haben, wie jetzt Junggeselle oder sowas, ne, sondern dass es einfach von Natur aus in der Struktur der Welt angelegt ist. Ne. So, dass es so sein soll. Kann man sich natürlich sagen, warum? Ich meine, die Katzen haben sich evolutionär herausgebildet. Katzen sind letztendlich zurückzuführen auf Einzeller, auf irgendwelche komischen Meeresgetiere, die vor zig Millionen Jahren da im Urozean herumschwammen. Ist doch alles im Fluss. Vielleicht in 100 Millionen Jahren gibt es keine Katzen mehr. Ne? In 100 Millionen Jahren haben Katzen vielleicht zwei Köpfe oder so. Ne? Also da wäre so das Argument, sind natürliche Arten stabil oder sind sie nur Durchgangsmomente eines größeren Prozesses?
Aber ist es da wirklich die Frage, ob die Sachen stabil sind oder mehr die Frage, wie wir zu diesen, was der Status von solchen Sätzen ist, ob wir da jetzt epistemisch sagen, ja, Katze ist deswegen vierbeinig, weil wir Katze so beschreiben und deswegen ist sie vierbeinig, oder ob es jetzt mehr um diese Form der Tatsachen gehen würde, wie jetzt zum Beispiel, fängt ja auch dieses Beispiel mit diesem Hai, der irgendwie sich umbildet und der dann nicht mehr Fische isst, um sie zu verdauen, sondern eben, um dann diese wichtigen Gase auszustoßen. Und wir könnten das beobachten und sagen, ja, der ist ein ganz normaler Hai, der isst Fische. Und da haben wir dieses Moment, wo wir irgendwie eine Erkenntnis gewinnen von etwas, was da ist in der Welt, was aber falsch ist. Und dass wir ein naturhistorisches Urteil bilden, was aber die Tatsache verfolgt.
Genau, also dann wäre es aber nicht epistemisch, sondern dann ontologisch. Es gibt die Tatsache. Und die gibt es, die Tatsache hat eine gewisse logische Form, eine logische Normativität im schwachen Sinne. Und wir müssen versuchen, in unseren Urteilen diesen Tatsachen gerecht zu werden. Wir müssen versuchen, sie adäquat abzubilden in unseren Aussagen.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht Thompson darauf Wert legen möchte. Und dafür könnten sich ja auch die Tatsachen verändern, die Welt, oder?
Richtig. Also es könnten neue, praktisch neue logische Formen entstehen. Also neue Tatsachen, die so eine Normativität haben. Und dann müsste sich unsere Sprache da anpassen. Die Frage ist jetzt halt die, hat die wirklich solche logischen Formen irgendwie, solche normativen Strukturen? Und ich glaube halt, weil eben sowas wie Katze schon so ein bisschen den Eindruck erweckt, wie so eine platonische Idee da rumzuschwirren. Das ist die Idee der Katze. Definition der Katze. Und die Definition der Katze ist nicht nur so eine Konvention, dass wir uns jetzt darauf einigen und sagen, das ist eine Katze, sondern die ist halt so. Und da könnte man dagegen eben einwenden, dass man sagt, irgendwann gibt es vielleicht diese Tatsache der Katze nicht mehr, weil einfach Katzen jetzt vier Beine haben, normalerweise. Weil da irgendwie, oder fünf Beine jetzt haben, eben nicht mehr vier, sondern fünf. Und dann wäre so die Frage, gibt es dann diese Normativität? Also können sich Normativitäten verändern? Oder wir würden vielleicht sagen, gut, dann ist es keine Katze mehr. Aber ich fände es nicht ausgeschlossen, wenn die Evolution irgendwann fünfbeinige Katzen hervorbringen muss. Und dann wäre halt die Frage, können wir das wirklich so, ich weiß jetzt nicht, aber es scheint mir logisch nicht ausgeschlossen zu sein, dass die Katze immer fünf Beine hat. Oder am besten sechs, muss immer symmetrisch sein. Und dann ist halt die Frage, tja, wie sieht es aus? Ne? Also es dürfte nicht zeitlich sein, das war der Punkt von. Also das ist hier zeitgebunden oder raumgebunden. Das hier dürfte nicht raum- und zeitgebunden sein. Also das ist so ein bisschen die Idee. Aber es erscheint schon so eine Art logische Struktur in den Tatsachen vorauszusetzen. Die logische Struktur kann sich vielleicht ändern, okay. Es ist halt die Frage, ob sich, wir müssten halt neue logische Formen sich entwickeln. Gut. Gäbe es so eine Evolution der logischen Form. Ist ja bei Hegel so der Fall. Entwickelt sich ja alles so aus logischer Form. Müssen wir sagen, zu dieser Zeit ist diese logische Form, wir müssen halt so ein Urteil, müsste man halt für die Katze, G1 in diesem evolutionären Zustand, in diesem logischen Raum G1, die ist dann eben so. So viel. Aber man möchte es, glaube ich, nicht über so Abstraktionsverhältnisse erklären. Wir haben jetzt dann so viele Katzen gesehen, weil was könnte passieren, wenn wir das darum machen? Wir haben gesehen wir haben jetzt 1000 Katzen gesehen und von den 1000 Katzen hatten 950 vier Beine und 40 hatten drei Beine und 10 hatten nur zwei Beine. Und bei diesen 50, die nicht vier Beine hatten, hat man gesehen, dass die Beine infolge von Unfällen abgetrennt sind. Und dann haben wir eben immer das Problem, dass man sagen könnte, ja gut, aber dann machen wir doch eine größere Stichprobensammlung. Dann haben wir jetzt 10.000 Katzen und plötzlich stellen wir fest, nee, da gibt es Katzen, die haben sogar 5 Beine. Und das gibt es natürlich, es gibt Katzen, die haben 5 Beine, durch Mutation und so. Und könnte man ja sagen, gut, dann untersuchen wir 100.000 Katzen und plötzlich stellen wir fest, hoppla, die Zahl der 5-beinigen Katzen ist plötzlich ganz groß. Das war also immer die Frage, wie viele Katzen untersuchen wir. Und da kommen wir halt nie zu einem definitiven Ergebnis, weil eben immer durch neue empirische Befunde könnte unsere bisherige Prognose sozusagen falsifiziert werden, das Problem der Falsifikation. Und so möchte er, glaube ich, nicht rangehen. Er möchte schon in so was setzen. Also die Tatsache der Katze ist so, dieses logische Bild, die logische Lebensform der Katze ist so, dass sie eben vier Beine hat. So. Kann es aber auch anders sehen. Kann es auch anders sehen. So, alle Schwäne sind weiß, es gibt auch schwarze Schwäne. Gibt es auch. Das ist immer das Problem mit der Induktion. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorher darauf achten, wie er jetzt von dieser Form spricht. Welche optimale Realität hat. Also hier, wenn er jetzt hier von der logischen Form spricht, die Katze ist auf der Matte, dann ist damit keine natürliche Art gemacht. Das ist, wenn man sowas dann wie vierbeinig, sondern so eine essentielle Charakterisierung. Ja, wollen Sie vielleicht lesen?
Sind wir jetzt
naturhistorische Aussagen? Genau, Aussagen, wir sind 85 so unten auf seinen 5.
Naturhistorische Aussagen werden gewöhnlich in einer besonderen Art von Präsens formuliert. Wenn Zeitbestimmungen Teil ihres Ausdrucks sind, dann geht es charakteristischerweise um davor und danach. Im Frühling, im Herbst, in der Kindheit, in der Jugend. Und nicht um jetzt, dann, im nächsten Frühling und als ich jung war, etc. Die Tempusindikatoren drücken also eine B-Serie in McTaggarts Terminologie und keine A-Serie aus. Es ist Elsa, von der wir, Kind Edmund, sagen, sie hat letzten Frühling drei Junge ausgetragen und in ihrer Art, von ihrer Art sagen wir, erwachsene Weibchen tragen 2 bis 4 Junge im Frühling aus, wobei wir eine Form des Präsens verwenden, selbst wenn wir diese Information im Hintergrund führen. Die Besonderheit dieses Falls zeigt sich schon allein in der Tatsache, dass wir in der Vergangenheitsform stehende Aussagen über Elsa als etwas anführen können, das ein Beispiel für das gibt, was in der intuitiv im reinen Präsens stehenden allgemeinen Aussagen beschrieben wird.
Vielen Dank. Also, McTaggart, das ist ganz interessant, das ist praktisch diese A- und B-Reihe. Kennt sich jemand aus mit dieser A- und B-Reihe von McTaggart? Schon mal gehört?
Also nur schon mal gehört, ich kenne mich wirklich aus. Ich weiß nur, dass er will darauf hinaus, dass man Zeit einmal mind-dependent und mind-independent konstruieren kann. Also so ist man entweder in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, weil man kann es bezeichnen als früher, jetzt und später.
Genau.
Und dieses früher, jetzt und später werden wir mind-dependent, weil es gibt immer, es ist immer abhängig von einem Beobachter sozusagen, während man bei einem anderen objektiv von Zeit sprechen könnte, weil man halt Zeitbezeichnungen benutzen kann, unabhängig von mentalen Zukunft.
Genau, darum geht es letztendlich. Und wie möchte er jetzt hier Zeit verwenden mit Blick auf die Arten?
Da wäre es nämlich mind independent.
Genau.
Es geht einfach um eine bestimmte Zeitbestimmung, ich war jetzt im Frühling.
Genau.
Und die ist unabhängig des
Formen. Genau. Also dieser Frühling ist jetzt nicht irgendwie individuell oder subjektiv gebunden. wie jetzt in diese A-Reihe, wo er sagt, praktisch in meiner Jugend oder so, jetzt dann im nächsten Frühling, sondern schauen Sie, da sieht man schon im nächsten Frühling, das ist sowas wie so indexikalisch, ne, also demonstrativ, im nächsten Frühling. Ja. Und da muss ich jetzt in dieser Subjektivität, muss ich das annehmen, während wenn man sagt im Frühling, dann ist es unabhängig davon, für wen es Frühling ist letztendlich. Das sind eben immer diese Relationen, diese recht abstrakten Relationen, die nicht an Subjekt gebunden sind. Und jetzt nochmal zu der Zeit. Wie verstehen Sie das jetzt mit dem Präsens?
Ja. Das ist so genau wie der Fuchs
allgemein. Genau. Ja. Also es ist so eine ganz seltsame Präsensform. Ne? Es ist kein erlebtes Präsens hier und jetzt, sondern es ist so ein überzeitliches Präsens. Man könnte sogar vielleicht sagen, ein logisches Präsens, würde ich jetzt mal vorstellen. Logisches Präsens. So wie die Sache eben ist, könnte vielleicht auch so das sagen, ein normatives Präsens, ein logisch-normatives Präsens. Es ist so, es ist immer so und es ist normalerweise so. Es ist auch in der Zukunft noch so. Es gibt da keine richtige Zukünftigkeit, weil es eben sich so durchhält und nicht nur so durchhält, sondern sich so durchhalten soll. Das wäre vielleicht auch noch so eine Möglichkeit, das zu verstehen. Dann sagt er hier am Ende, die Besonderheit dieses Falls zeigt sich schon allein der Tatsache, dass wir die in der Vergangenheitsform stehende Aussage über Elsa als etwas anführen können, das ein Beispiel dafür gibt, was in der intuitiv im reinen Präsens stehenden allgemeinen Aussage erschrieben wird. Also selbst wenn man es dann in der Vergangenheit formuliert, könnte es wieder als Exemplum dienen für dieses Präsens. Das sind also ganz wichtige, interessante Charakterisierungen, wie wir, also wieder hier, Katze ist vierbeinig hier in diesem Satz, Sie hatten es genannt, zeitliche Struktur, räumliche Struktur. Sie haben gesagt, hier ist es so eine zeitliche oder eine räumliche Struktur und hier ist es auch eine irgendwie zeitlich-räumliche Struktur, vielleicht eher zeitlich, aber eben nicht in der normalen Zeitverwendung, wie wir normalerweise von Zeit reden. Weil es eben irgendwie was Überzeitliches ist. Das scheint das Entscheidende zu sein. Und wir bekommen eben dann Probleme, wenn wir sowas zulassen wie eine Evolution von logischen Formen. Oder von natürlichen Arten. Die Katze hatte vier Beine in diesem Zeitraum der Evolution. Und 5 Millionen Jahre später hatte die Katze sich entwickelt zu einem sechsbeinigen Wesen. Und 100 Millionen Jahre später zu einem sechsbeinigen und zweiköpfigen Wesen. Keine Ahnung. Darin steht es und fällt, wie man eben die Evolution auch versteht. Und es gibt eben die eher hegelianisch-platonischen Denkerinnen und Denker, die sagen, nee, hier handelt es sich nicht um evolutionäre Zufallsprodukte, sondern hier geht es um logische Kategorien, die sich nur noch entfalten und sich dann realisieren in der Wirklichkeit.
Vielleicht ist es in 4 Millionen Jahren gar keine Katze mehr. Das kann ja sein, das ist dann anders.
Ja, richtig, genau. Vielleicht würde man das aber auch sagen, das ist ja gar keine Katze mehr. Richtig, ja. Das ist eine neue Art entstanden, sowas, gell? Okay, richtig, ja. Und dann müssen wir sagen, die alte Art hat aufgehört zu leben und dann war es dennoch eine logische Form, die jetzt nicht mehr realisiert wurde. Ja, richtig. Genau, man müsste sich eben nur überlegen, gibt es nicht auch so Zwischenglieder zwischen verschiedenen Arten? Arten haben immer eine Stabilität, ja, die diese Normativität entwickeln und kommt denn eine Art so ganz spontan jetzt auf die Welt? Steht sie so ganz spontan oder entwickelt sie sich nicht irgendwie in unseren Zwischenstadien, wo wir gar nicht genau jetzt so eine Art richtig festlegen können, weil es noch unklar ist. Gut, auch hier könnte man wieder sagen, das ist der Unterschied zwischen Genese und Geltung. Es ist ganz egal, wie sich jetzt eine Art entwickelt, Hauptsache, sie entwickelt sich mal zu einer Art und wir können diese Art fixieren. Ich möchte die einfach auch mal offen lassen. Ja, also die zeitliche Form von Lebensformen ist interessant. Wollen wir mal weiterlesen? Wo waren wir stehen geblieben? Genau, vielleicht hier.
Es steht natürlich die Mittel zur Verfügung, um diese allgemeinen Aussagen in eine verständliche Vergangenheitsform zu übertragen, etwa wenn wir eine Lebensform beschreiben, die inzwischen ausgestorben ist. Und auf diese Weise können wir auch Änderungen seitens der Eigenschaften beschreiben, die einer bestimmten Art naturhistorisch zugeschrieben werden können und so eine darwinistische Erklärung dieser Veränderungen geben. Aber man kann offensichtlich das Vermögen besitzen, Sätze und Gedanken dieses Typs zu bilden und durch sie Wahrheiten zu erfassen, ohne fähig zu sein, jene Sätze in der Vergangenheitsform und in der Kultur zu verwenden. Dagegen können wir uns meines Erachtens keine Sprache oder einen anderen begrifflichen Apparat vorstellen, die Beschreibung von konkreten Einzelgegenständen erlaubt, ohne zusätzlich zum Präsens auch Verwendungen jener Sätze in der Vergangenheitsform und vielleicht auch im Futur zu enthalten. Was ich sagen will, ist dies: um zu wissen, was es für eine Person bedeutet, zu gehen oder für einen Regentropfen zu fallen, muss man wissen, was es für das Gehen oder Fallen bedeutet, beendet zu sein. Um jedoch zu wissen, was es für eine Form, Art oder Spezies von Vogel bedeutet, mit einer Haube ausgestattet zu sein, muss man nicht irgendeinen Sinn mit der Vorstellung verbinden, dass aufhört, einer Haube zu sein. Taube, oder? Nicht Haube. Achso, mit einer Haube ausgestattet. Ja, mit der Vorstellung, dass sie aufhört, einer Haube zu sein.
Ja, wie verstehen Sie das jetzt hier? Das ist komplizierter, aber. Dazu noch.
Ich glaube, es gibt schon Sprachen, die keine Futur kennen. Oder es gibt zumindest auch Stadien, die Futur nicht entwickelt ist. Mhm. Also wenn man Entwicklung des Sprache beim Kind beobachtet, die können auch keine Vergangenheit und keine Zukunft. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Fragen gibt, die das noch gar nicht entwickelt haben oder weil sie nie gebraucht haben.
Okay, und wie würden Sie das jetzt darauf beziehen, dann also auf die Lebensform? Also dass also ich meine jetzt praktisch hier, aber man kann offensichtlich das Vermögen besitzen, Sätze und Gedanken dieses Typs zu bilden und dadurch sie Wahrheiten zu fassen, ohne fähig zu sein, jene Sätze in der Vergangenheitsform. Ein Foto zu verwenden. Meinen Sie diesen Satz?
Ja. Ich keine Sprachen kenne, die Foto nicht verwenden.
Ah ja, genau. Und was wäre jetzt damit dann praktisch ausgesagt mit Blick auf die Lebensform, also auf den Status der logischen Form? Wäre es schlimm, wenn wir nicht futurisch davon reden können?
Nee,
nicht,
genau. Eine andere Form dann.
Genau. Also ist es praktisch, so könnte man es vielleicht verstehen, für Lebensformen irrelevant, in welcher Zeit genau sie formuliert werden, wenn man diesen präsentischen Sinn irgendwie erfasst, diesen normativ präsentischen Sinn. Ne?
Das haben Sie es scheint doch eine einseitige Abhängigkeit richtig zu sein für ihn, weil er sagt ja, ich kann naturhistorische Urteile treffen, ohne unbedingt diese Sätze in Vergangenheit oder in Zukunft auszudrücken. Umgekehrt scheint es schon der Fall zu sein, dass genau, und umgekehrt aber, wenn ich konkrete Einzelgegenstände beschreiben will, muss es notwendig dann auch möglich sein, sozusagen Vergangenheit und Zukunft zu bilden. Also es scheint eine Implikation.
Und wie könnte man sich das verständlich machen? Ist es plausibel? Verstehen Sie das? Also jetzt wieder bezogen auf diese logische Form der Lebensform. Lesen wir lesen wir nochmal den letzten Satz da, um zu wissen, was es für eine Person bedeutet, zu gehen oder für einen Regentropfen zu fallen, muss man wissen, was es für das Gehen oder Fallen bedeutet, beendet zu sein. Um jedoch zu wissen, was es für eine Form, Art oder Spezies von Vogel bedeutet, mit einer Haube ausgestattet zu sein, muss man nicht irgendeinen Sinn mit der Vorstellung verbinden, dass sie aufhört, eine Haube zu haben. Also Haube, wie verstehen Sie das? Eine Vogelhaube, ne? So und so gibt es auch bei also Haube kann man verschieden verstehen, ne? Also Haube könnte jetzt eine Form des Kopfes sein, könnte aber auch bei solchen Adlern, den kann man ja auch so eine Haube aufsetzen. Also so Jagdvögel, ja? Aber das meint er wahrscheinlich nicht, oder?
Ich glaube eher so Kopfform. Es gibt
Kopfform,
den Haubentaucher.
Gell? Ja. Ja, genau. Ja.
Weil wir gehen und fallen, dann meine ich, dass es um einen Prozess geht, der
genau.
abgeschlossen ist,
genau.
wenn das beendet ist. Also es ist eine ganze Form.
Richtig.
Nicht nur das Gehen als Schon.
Genau, das ist eine gute Bemerkung. Es ist was Ganzes, Prozess. Und was ist der Unterschied zur Haube? Könnte man sagen, dass es ein Attribut nur ist? Ne? Vielleicht lesen wir mal das nächste Zitat dazu. Wollen Sie mal lesen?
Es mag absurd erscheinen, eine Form von Vegetation, die uns an Naturführer, Schaubege, Kompendien und Tierfilme denken lässt, als Schlüssel für die Philosophie der Organismen zu präsentieren. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass viele der spezifisch-biologischen Urteile, die unter solchen Überschriften wie Anatomie, Physiologie, Ethologie, Biochemie usw. fallen, selbst Aussagen dieser Art sind oder noch häufiger Verallgemeinerungen der Stelle, in der in solchen Aussagen Gattungsnamen stehen. Das heißt, in einer echten begriffsschriftlichen Formulierung dieser abstrakten Urteile über irdische Biologie würden die Verben und Formulierungen dieser abstrakten Urteile über irdische Biologie und anderen Prädikaten mit einer Variable verknüpft. Die Substitution der entsprechenden offenen Sätzen wären einfach aristotelische kategorische Aussagen. Wenn Aristoteles sagt, einige Tiere seien wie Paar, dann führt er nicht Helena und Phoenicule als Beispiele an. Seine Beispiele sind vielmehr der Mensch, das Pferd, das Kamel. Sein Gedanke lässt sich daher kanonisch durch für einige irische Lebensformen S gilt, das S ist wie ein Paar ausdrücken. Und wenn er sagt, dass einige Tiere ihre Schneidezähne abwerfen, während es keinen Fall eines Tieres gibt, das seine Backenzähne verliert, dann wird seine Behauptung nicht zurücknehmen, wenn er mit einem Gebissträger konfrontiert ist. Gebissträger sind nicht die Tiere, über die er sprach.
Vielen Dank, ja. Ich verstehe jetzt das hier, was er hier am Anfang sagt. Inwiefern könnte jetzt diese Form der Prädikation, also Form der Prädikation ist das jetzt hier, Form der Prädikation, wenn die Katze ist auf der Matte, die Katze ist vierbeinig, das sind Prädikationen. Inwiefern können jetzt solche Formen der Prädikationen ein Schlüssel für die Philosophie der Organismen sein? Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das Problem, was wir hatten, war, sehen Sie sich noch, wie hatte denn, wie war denn ursprünglich dieser Versuch, Leben zu bestimmen, unternommen worden, in diesem Biologielehrbuch. Wie wurde dort Leben bestimmt? Listenmäßig. Ne? Also man hatte angeführt, also Leben ist das, alles was lebt, macht das und das und das und das. Das schien tendenziell so ein bisschen mit auch in dieser prädikatorischen Art zu sein, jetzt schon auch natürlich definitorisch. Es waren schon notwendige Merkmale, aber es hatte nicht so sehr diese logische Struktur, wie es jetzt hier ist. Es war tendenziell eher so prädikativ gedacht. So kommt es mir jedenfalls jetzt vor. Und wie redet er jetzt hier weiter? Also inwiefern kann so eine Form der Prädikation als Schlüssel der Philosophie des Organismen gelten? Sagt er weiter, bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass viele der spezifisch biologischen Urteile, die unter solche Überschriften wie Anatomie, Physiologie und so weiter fallen, selbst Aussagen dieser Art sind oder noch häufiger Verallgemeinerung der Stelle, in der in solchen Aussagen Gattungsnamen stehen. Das heißt, in einer echten begriffsschriftlichen Formulierung dieser abstrakten Urteile, Begriffsschrift ist Frege, also Gottlob Frege, der hat eine Begriffsschrift verfasst. Das ist eben auch so eine Lehre von den Urteilen, logischen Urteilen. Das heißt, in einer echt begriffsschriftlichen Formulierung dieser abstrakten Urteile über irdische Biologie würden die Verben und anderen Prädikate einer Variablen verknüpft. Die Substitution der entsprechenden offenen Sätzen wären einfach aristotelische kategorische Aussagen. Also er möchte jetzt offensichtlich bei Aristoteles auch schon diese Verwendungsweise von Lebensformen sehen. Ja? Also hier, für einige irdische Lebensformen S gilt, das S ist vivipar. Versteht sich das? Lebensform wären dann praktisch auch sowas wie Katzen, könnte man sagen. Die Katze ist vivipar. Aristotelische kategorische Aussagen. Das ist hier das Entscheidende. Aristotelische kategorische Aussagen. Diese aristotelische Notwendigkeit. Diese Normativität in vermeintlich deskriptiven Aussagen. Wir lesen nochmal weiter. Ich lese mal vor. Ebenso gilt, wie ich behaupten möchte, Folgendes. In einem botanischen Lehrbuch steht, dass Photosynthese ein Prozess, der auf vielen Buchseiten mit chemischen Formeln beschrieben wird, unter anderem Blütenpflanzen kennzeichnet. Dann wird er sich bei den erwähnten Ausnahmen beispielsweise um die nordamerikanische Seide und den einblütigen Fichtenspargel und nicht den bedauernswerten Albino-Ringelblumen-Setzling dort drüben handeln. Unsere Form von Satzbildung muss somit am Grund sogar dieser abstrakten Buchseiten lauern. Bei umfassenden Verallgemeinerungen über lebende Organismen kann man leicht die Möglichkeit übersehen, dass die jeweiligen Propositionen diese Art von Allgemeinheit haben, deren Instanzierung selbst eine Art von Allgemeinheit und keine Tatsache über einzelne Lebewesen sind. Wie verstehen Sie das hier mit diesem bedauernswerten Albino-Ringelblumen-Setzling? Verstehen Sie das, was er jetzt damit sagt? Dieser bedauernswerte Albino-Ringelblumen-Setzling. Warum kann der keine Synthese machen?
Also, ich kenne jetzt diese Art nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Art keine Photosynthese
betreibt. Genau, Albino. Denken Sie doch mal an Albino.
Ja.
Das Albino ist. Wie sieht der aus? Ist ganz einfach weiß. Genau, Albino. Und warum kann er praktisch keine Photosynthese machen, weil er die keine grünen Farben
hat. Aber dann geht es halt wieder um eine Art, glaube ich, ist der Punkt, und nicht um eine artikulierte Pflanze. Weswegen man wahrscheinlich sagt, dass die Instanzierung solche Urteile selber wie sozusagen eine allgemeine Tatsache
ist. Genau, so könnte man es verstehen. Also es könnte sein, dass Albino-Ringblumen-Setzling eben auch eine Art ist. Also das ist jetzt nicht nur was rein Individuelles ist, so verstehen Sie es, also was singuläres ist, sondern dass eben auch der wiederum typisch sein kann. Und für diesen ist es dann eben typisch, dessen Normativität besteht darin, eben keine Photosynthese zu machen. Ja? Also Mutationen oder so. Ja? Mutationen, die auch so eine Art Analogie haben. So verstehen Sie es?
Ja. Mhm. Ja, man kann es aber auch anders verstehen. Mhm. Also vielleicht betreibt ja der normale Ringelblumensetzling Photosynthese, aber es geht speziell um einen bestimmten Albino-Ringelblumensetzling, also den bedauernswerten dort drüben. Also das ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Der ist halt ein Albino und der hat halt kein Blattgrün und der kann keine Photosynthese betreiben. Aber normalerweise würde der Ringelblumensetzling Photosynthese
betreiben. Genau. Sie meinten eben, ist richtig, Sie meinten eben jetzt auf die letzten zwei Zeilen bezogen, ne? Dass eben dass die jeweilige Proposition diese Art von Allgemeinheit haben, deren Instanzierung selbst eine Art von Allgemeinheit und keine Tatsachen einzunehmen sind. Die Frage ist halt, ob es dann eine Instanzierung wäre. Ich meine, es wäre eine Instanzierung in gewisser Weise, weil es wäre ja auch ein Ringelblumensetzling. Also er würde da runterfallen irgendwie. Ja, es wäre ein Ringelblumensetzling, er wäre eben eine Unterart der Albino. Ja, also es ist die Frage. Ja. Aber ganz klar, mit diesen bedauernswerten, ganz klar, da ist eine Normativität drin. Ne? Der kann es nicht machen. Frage ist in dieser bedauernswerten Ausnahme dann selbst wiederum eine Normativität drin. Sozusagen, diese Ausnahme konstituiert dann wiederum eine Art für sich. Vielleicht noch das Letzte, das lese ich noch vor und dann müssen wir Schluss machen. Man könnte auf die Idee kommen, ein naturhistorisches Urteil solle imstande sein, direkt eine höhere Gattung als unmittelbares Subjekt zu haben. Ein Urteil, dessen kanonische Formulierung die Blütenpflanze ist F oder Blütenpflanzen sind F, wäre und nicht für jede irdische Lebensform S gilt. Wenn S eine Form von Blütenpflanze ist, dann ist das S F, wie ich es schreiben würde. Das ist durchaus möglich und meine gegenwärtigen Zwecke erfordern es, soweit ich sehen kann, nicht, dass ich diese Auffassung zurückweise. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass die Tatsache, dass irdische Lebensformen aussagekräftige Klassifizierung in höhere Gattungen erlauben, eine lediglich empirische Wahrheit ist, eine Folge ihrer Evolution aus vorangegangenen Formen. Damals ist Evolutionsproblem. Wenn jedoch die im letzten Kapitel entwickelten Überlegungen richtig sind, dann ist es, sofern es überhaupt Organismen gibt, keine bloß empirische Tatsache, dass sie unter das fallen, was wir Lebensform genannt werden. Die traditionelle taxonomische Ordnung ist entweder eine Darstellung der Entwicklungsgeschichte oder der Ähnlichkeiten, die durch diese Geschichte erklärt werden. Die einfache Klassifikation einzelner Organismen in Begriffen von Lebensform geht dagegen jedem möglichen Urteil über Ähnlichkeit und geteilte Entstehungsgeschichte voraus. Sie ist in der Repräsentation einzelner Organismen als lebendig und somit zum Beispiel als essend oder wachsend, als Arme oder Blätter haben bereits implizit enthalten. Ja? Also er möchte praktisch nicht diese traditionelle taxonomische Ordnung. Taxonomische Ordnung ist die Ordnung von Art, Gattung, Spezies, das ist die Taxonomie. Er möchte nicht, offensichtlich nicht diese traditionelle Taxonomie hier vertreten. Ja. Und wir müssen uns in der nächsten Sitzung genauer fragen, wie er in dieser traditionellen Taxonomie steht. Gut, dann sind wir heute ans Ende gekommen. Wir haben jetzt, wie viele Sitzungen haben wir noch, glaube ich, so 4 Sitzungen haben wir noch. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt wirklich in der nächsten Sitzung mit Thomson zum Ende kommen. Ich sage Ihnen, was das Ende sein wird. Wir müssen jetzt nochmal genauer uns die Frage stellen, inwiefern naturhistorische Urteile normative Urteile sind, inwiefern da ein Bezug zur praktischen Philosophie gegeben ist. Lesen Sie einfach mal ab Seite 96 dann noch ein bisschen weiter. Und dann werden wir vielleicht in der zweiten Hälfte der nächsten Sitzung beginnen mit Rahel Jäcki und ihrer Kritik der Lebensformen, wo wir dann solche Lebensformen wie Junggesellen ausführlich behandeln. Dann bis zur nächsten Sitzung.